Ja, wir wollen jedem, der zum ersten Mal in diesem Jahr im Brothaus ist, möchten wir ein wirklich gesegnetes Jahr wünschen und dass der Wille des Herrn in deinem Leben geschieht. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema, weil wir in den letzten Monaten immer wieder intern die Frage gestellt haben, ja, wie stellen wir uns denn Gottesdienste vor, wie ist denn richtig? Und da gab es von rechts nach links so viele verschiedene Schwerpunkte und Meinungen. So habe ich mir heute mal die Frage gestellt, was ist denn ein richtiger Gottesdienst? Ja, und ihr seht schon an der Klagemauer, die Freunde, unsere jüdischen Freunde, die sagen, das ist ein richtiger Gottesdienst. Die anderen sagen, ja, in der Synagoge ist ein richtiger Gottesdienst. Die anderen sagen, solange es keinen Tempel gibt, gibt es keinen richtigen Gottesdienst. Es gibt Menschen, die sagen, nur in einer Kirche ist ein richtiger Gottesdienst. Ja. Also wir sind in einer Kirche, werden schon mal prädestiniert für einen richtigen Gottesdienst. Die anderen sagen, ja, im Sommer, auch im Grünen ist ein richtiger Gottesdienst. Was ist ein richtiger Gottesdienst? Da gibt die Bibel Antwort darauf. Und ich möchte mit euch heute einen Vers anschauen aus Römer 12, den ersten Vers. Und da steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, das ist die Luther-Übersetzung, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir müssen kurz uns anschauen, an wen hat Paulus diesen Brief geschrieben. Als an die Christen in Rom, das ist ganz offensichtlich. Er hat den Brief geschrieben, ca. 55 nach Christus in der Zeitrechnung. Und er hat den Brief geschrieben in Korinth, während drei Wintermonate, wo er dort war. Und Paulus kam ja später nach Rom am Ende seines Lebens, über Malta, über die Schiffsreise. Aber Paulus wollte ja über Rom weiter nach Spanien, das war ja sein Ziel. Aber er hat ja die Gemeinde in Rom nicht selber gegründet oder aufgebaut. Und Paulus hatte gewusst, dass in der Gemeinde in Rom damals ganz verschiedene Strömungen waren, auch viele judaistische Strömungen, verschiedene Lehrmeinungen. Und er hat im Römerbrief, das ist sein längster und sein größter Brief, hat er mal ganz klar auch deutlich gemacht, was Gottes Lehre sein soll für eine Gemeinde. Und dann im 12. Kapitel, da schreibt er, ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Und wir wollen uns den Vers mal ganz genau anschauen. Dieses Ermahnen, das ist etwas sehr, sehr Eindringliches. Paulus schreibt da nicht einfach, ich möchte euch auch einen wertvollen Tipp geben oder ich bin Gemeindeberater und das wäre vielleicht noch irgendetwas, was euch fehlt, sondern er sagt hier, ich ermahne euch. Und wenn man ermahnt, dann ist es etwas Ernstes. Jetzt heute in unserer deutschen Kultur ist Ermahnen vom Wort her und von der Bedeutung in etwas Negatives gerutscht. Wenn heute ein Polizist jemand ermahnt, ja, mit dem Fahrrad auf dem Gehweg nicht mit 80 daherzufahren, dann hört er oft die Worte, ja, du hast mir gar nichts zum Sagen. Ja, warum? Weil Ermahnung immer voraussetzt, dass man Autorität auch akzeptiert. Und für uns ist natürlich die Frage, akzeptieren wir Autorität Gottes? Akzeptieren wir göttlich gesetzte Autorität? Oder haben wir einfach eine Haltung, wo wir sagen, ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Und er sagt ja auch, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Also er spricht nicht in seinem Namen, sondern er hat ein Mandat von Gott zu ermahnen. Und ich muss oft an die Ranger denken, weil Ermahnen ist etwas Gesundes, was die Bibel uns sagt. Es ist etwas, was uns zurechtbringt, was uns in die richtige Stellung bringt. Und ich habe mir überlegt, Situationen, wo wir ermahnen, da wird es ja richtig, da wird's richtig ernst. Wir haben jetzt einige Enkel und wenn ich an eine Enkelin denke, die Isabella, die hat so ihren eigenen Kopf. Und das ist zum einen gut, weil sie hat so eine starke Persönlichkeit. Aber wisst ihr, wenn wir an eine Straße rankommen, dann muss Schluss sein mit eigenem Kopf. Weil sonst ist sie einfach nur tot. Und da sage ich nicht, Isabella, ich würde dir jetzt einen Ratschlag geben, mach langsam, wenn wir auf die Straße zugehen oder auf die Ampel zugehen. Da muss ich sie ermahnen, muss sagen, Isabella, stopp. Und da muss man auch mal schreien, versteht ihr? Weil sonst passiert etwas Schlimmes. Und wenn Paulus uns ermahnt als Gemeinde, dann ist es wichtig. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, was im letzten Sommer entstanden ist, von Schweden, von unserer Kanu-Tour bei den Rangers, die 14 Tage gegangen ist. Und da gibt es ganz viele tolle, lustige Momente. Ja? Und da kann man dann, wenn man schon in vorgerücktem Alter ist, kann man sagen, ja, lasse machen. Aber dann gibt es einige Sachen, da kannst du sie nicht machen lassen. Beispiel. Eine Gruppe von Leuten, und das ist schon einige Jahre her, von Rangers, die sind mit 3 Kanus rausgefahren und sehr weit rausgefahren auf einer ganz großen Seefläche. Und ich habe mit dem Fernglas geschaut, was die da so machen. Ja? Und es war heiß, also was haben sie gemacht? Die haben sich gegenseitig die Kanus versenkt und lagen mit 6 Mann und 3 Kanus im Wasser. Ist ja toll lustig, ja? Jetzt Problem, das Wasser hat 8 Grad, ja, so kurz nach der Schneeschmelze. Die Entfernung zum Ufer sind circa 600 Meter. Und auf einmal merkst du, bei 8 Grad schwimmen sehr wenig Leute, die ich kenne, die 600 Meter durch. Und es war eine Bewahrung Gottes, dass ein Boot vorbeikam, ein Fischerboot, und hat die aufgesammelt und die sind alle ganz blau und zitternd reingekommen und der Spaß war zu Ende. Was habe ich gelernt? Mit dem Kanu bei 8 Grad kaltem Wasser ist nicht zu spaßen. Also wenn ihr rauskommt, dann ermahne ich dich, ihr habt Schwimmwesten dabei, ihr schmeißt das Ding nicht um, ihr fahrt sauber und kommt wieder zurück. Und da hört der Spaß auf, versteht ihr? Und wenn Paulus uns ermahnt an dieser Stelle, dann müssen wir ganz genau aufpassen. Das heißt, wir geben in unseren Predigten im Brothaus auch keine Informationen weiter, sondern eine Dringlichkeit. Das, was wir von hier vorne sagen, das muss eine Qualität von Dringlichkeit haben, die dein Leben verändern kann. Der Paulus, das schreibt es auch an die Korinther in seinem zweiten Brief, in 2. Korinther 5, Vers 20, da schreibt er, so sind wir nun Botschafter an Gottes Statt, denn Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde Dinge zurechtbringen und ermahnen, dann tun wir das nicht, weil wir jetzt die Leiterschaft sind oder weil wir Leute binden wollen in eine Gemeinde, sondern wir tun Dinge durch Gott. Wir tun es an Gottes Stelle. Und Paulus schreibt, ich ermahne euch an Gottes Stelle, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir tun das nicht aus uns selber. Und wenn wir das tun, dann erwächst auch eine göttliche Autorität daraus. Wir tun auch Leute in der Gemeinde nicht unterhalten oder machen irgendetwas, um Leute zu gefallen zu sein. Ihr werdet von mir nicht den Satz hören, ja, ich hoffe, dass ihr das jetzt mögt. Ja? Und ich habe früher in früheren Gemeindezeiten, habe ich das oft gehört, dass jemand gesagt hat, ich möchte euch ermutigen. Und ich bin immer da gehockt und habe gedacht, ja, ich bin eigentlich nicht verzagt. Und ein Feigling bin ich auch nicht und Angst habe ich auch nicht. Ja? Aber wisst ihr, ich glaube, dass wir uns oft gescheut haben zu sagen, ich möchte euch ermahnen, wie Paulus es sagt, und sagen dann halt etwas schwächer, ich möchte euch ermutigen. Das sagt alles und nichts. Ja? Weil ich glaube auch nicht, dass ihr so verzagt seid, dass ihr ständig Ermutigung braucht. Manche brauchen das schon, aber nicht immer. Und das führt dazu, dass wir einfach die Wahrheit des Wortes Gottes auch ausdrücken wollen, so wie es Gottes Wort sagt. Und die Wahrheit ist halt nicht immer einfach zu verkündigen und ist auch nicht immer leicht zu hören. Reinhard May sagt mal in einem Lied, wenn du in Deutschland die Wahrheit verkündigst, dann brauchst du ein verdammt schnelles Pferd. Und da ist was dran, ja? Weil nicht jeder will die Wahrheit verkündigen und vor allem nicht jeder will die Wahrheit hören. Wir haben im Zusammenhang mit Ermahnen, haben wir nochmal ein Wort, was im Neuen Testament dieses Ermahnen und dieses Zurechtweisen und Zurechtbringen kommt insgesamt über 90 Mal im Neuen Testament vor. Also wo Gott uns positionieren will, dass wir an der richtigen Stelle sind und auch an der richtigen Stelle die Schlüsse draus ziehen. Und das kostet Mut und Standfestigkeit, so etwas überhaupt auch anzunehmen. Ein Beispiel dafür ist Johannes der Täufer. Der hat sich nicht gescheut, den Herodes zurechtzuweisen. Und das hat ihn ins Gefängnis gebracht. In Lukas 3, Vers 19, der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen all des Bösen, was er getan hatte, der tat dem noch hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis tat. Und die Frage an uns als mündige Christen ist denn, wo machen wir tatsächlich den Mund auf? Wo stehen wir auf und stehen auf gegen das Unrecht? Ich habe schon seit Jahren niemand mehr gehört in christlichen Kreisen, der relevant aufsteht und gegen Abtreibung aufsteht. In den christlichen Kreisen traut sich niemand mehr, einen Stand einzunehmen zum Thema Homosexualität. Ja? Warum? Weil jeder denkt, naja, da könnte uns jemand am Lack rumkratzen. Ja? Wir könnten geoutet sein. Aber wisst ihr, wenn wir sagen, wir wollen die Wahrheit des Wortes Gottes wirklich gerade auch laufen, dann wird es sicher auch unbequem sein. Dieses Wort ermahnen, was 62 Mal im Neuen Testament vorkommt, das ist Parakaleo. Das hat ja etwas damit zu tun mit Parakletos. Ja? Kennt ihr diesen Tröster, diesen Heiligen Geist? Weil dieses Parakaleo, das heißt an die Seite rufen, zur Hilfe rufen, eine Person rufen, um eine Wirkung zu erreichen. Und genau das tut Paulus in diesen ersten drei Worten von diesem 12. Kapitel an die Römer. Er will die Leute ansprechen, um eine Wirkung zu erreichen. Und die Leute entscheiden dann selber, ob sie das an sich wirken lassen. Dieses Ermahnen, Zurechtweisen und Zurechtbringen ist ein ganz wichtiges Instrument des Gemeindebaus im Neuen Testament. Jesus hat diese Worte verwendet, Paulus und Petrus verwenden diese Worte. In jeder Gemeinde, in jedem Brief mehrfach, dass er sagt, durch die Gnade Gottes möchte ich euch zurechtbringen, ich möchte euch an die richtige Stelle bringen. Und die Frage ist, wollen wir uns zurechtbringen lassen? Ich möchte euch wieder ein praktisches Beispiel geben aus der Nautik. Ich habe euch eine Weltkarte mitgebracht und da sieht man so ein bisschen die Nordhalbkugel und ihr seht oben, wo das N ist, das ist der magnetische Nordpol. Denkt man, das ist einfach der geografische Nordpol, dieses N und da, wo der magnetisch ist, der magnetische Nordpol. Du hörst es vielleicht zum ersten Mal. Für die Rangerfüchse müsste das eigentlich drin sein. Ich möchte euch aber jetzt nicht abfragen nach Deklination, Azimut und alles weitere, weil da könnte es dann peinlich werden. Aber Fakt ist, dass egal wo du auf der Erde bist und du hast einen Kompass dabei, zeigt dieser Kompass auf keinem Punkt der Erde zum Nordpol, zum geografischen Nordpol. Warum? Weil es gibt den magnetischen Nordpol und dieser magnetische Nordpol, der wandert. Das heißt, es hat was mit den Sonnenflecken zu tun und mit dem, was unten drin in der Erde ist. Da gibt es Magnetfelder und die verschieben sich von Zeit zu Zeit. Also so wandert dieser magnetische Nordpol und du mit einem Kompass, du kannst nie genau sicher sein, ist es jetzt. Deshalb, wenn du eine neue Karte kaufst, eine topografische Karte in Deutschland, ist diese Missweisung, also dieser Unterschied zwischen Geografie und Magnet, nicht so stark, da ist es zwischen 3 und zwischen 6 Grad, was es ausmacht, kannst du also oft vernachlässigen. Aber auf anderen Orten der Erde ist es ganz gravierend. In Namibia zum Beispiel an der Westküste Afrikas, da hast du 10 Grad westliche Missweisung. Und fahrst du um die Ecke rum ans Kap der Guten Hoffnung, dann hast du 23 Grad. Und das ist den Portugiesen auch aufgefallen damals, Bartolomé Dias, die da runter sind und die sind mit ihrer Nautik nicht mehr klargekommen, weil sie haben gesagt, alles spinnt, es stimmt nichts mehr mit unseren Geräten, die wir haben. Und deshalb heißt es Südkap von Afrika auch Kap de Agias. Das heißt Kap der Nadeln, weil die haben gemerkt, ihre Kompassnadeln funktionieren auf keinen Fall. Und wisst ihr, in den geistlichen geografischen Landkarten ist es genauso. So viele Menschen fragen, ja, ist das jetzt richtig? Soll man das so machen? Soll man so Gemeinde bauen? Wo sind wir? Wo geht es denn hin? Und viele stochern da irgendwo im Nebel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einen Plan haben von geografischem Nordpol und auch von Missweisung. Weil wenn ich hier das Original habe, dann muss ich daran auch meine Missweisung messen lassen. Und die Missweisung, wenn die jetzt 13 Grad oder 23 Grad ist, ja, je weiter du nach Norden kommst, desto schwieriger ist die Missweisung. Wir haben oben in Labrador in den USA eine Missweisung von 56 Grad. Ja. Und 23 Grad, das ist schon mal der Unterschied zwischen Nord und Nordost. Und es ist ein großer Unterschied, ob du nach Nord segelst oder nach Nordost segelst. Ja. Nach 510 Meilen stellst du einen sehr großen Unterschied dann fest. Und so ist es im Glauben auch. Und ich empfehle euch dringend, dass wir bei Missweisung im Glauben, wenn wir merken, es stimmt etwas nicht, eine Zurechtweisung der Bibel einsetzen. Ohne Zurechtweisung aus Gottes Wort werden wir immer durch die Missweisung irregeleitet. Und wenn es auch nur ein bisschen ist. Das heißt, um Positionen im Glauben zu bestimmen, brauchen wir das Wort Gottes als geografischen Nordpol, auch wenn sich Strömungen in der Glaubenswelt verschieben, Lehrmeinungen verschieben, ganz tolle Leute, ganz tolle Dinge sagen, müssen wir prüfen, was ist die Wahrheit. Und dieses Zurechtweisen, das müssen wir annehmen. Ich sage heute einige Mal müssen wir, weil die Bibel spricht auch von muss. Ja? Also wenn du bestimmte Ergebnisse willst, dann musst du bestimmte Dinge tun, sonst funktioniert es einfach nicht. Und die Sprüche sagen, wer einen Menschen zurechtweist, in Sprüche 28, Vers 23, der wird zuletzt Dank haben, mehr als der, der freundlich tut. Also wenn du jemand an die richtige Position bringst, dass er nicht mehr dem Irrtum verfallen ist, dass er nicht mehr jeden Dreck glaubt, dann wird er dir dankbar sein, weil später wird er es verstehen. Und Sprüche 3, Vers 11 sagt, mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht, und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist, nicht zurückweist, zurechtweist. Also wenn dich Gott in die richtige Position bringt, dann lass es dir gefallen, weil das ist etwas Gutes und nur ein Dummkopf lässt das nicht zu. Es gibt jetzt sehr viele Menschen in der christlichen Welt, die sagen, ja, aber das kann ich doch nicht machen. Wie soll ich denn bei Schwester Margarete jetzt irgendetwas sagen? Das könnte ja sein, die ist mit mir beleidigt. Ich nehme jetzt Margarete, weil es ist eine tolle Freundin von mir. Und wisst ihr, zurechtweisen und zurechtbringen, das setzt eine Beziehung voraus. Ich kann doch niemanden zurechtweisen auf der Straße. Doch, ich tue es, wenn ich mit einem kleinen Kind an der Ampel stehe und es läuft jemand bei Rot rüber, dann mache ich das Maul auf und sage, hey, das, was du gerade machst, ist ein tolles Beispiel für das kleine Kind. Hast du das mal überlegt? Ja, dann ist schon wichtig, dass wir gesellschaftlich den Mund aufmachen. Aber wir brauchen Beziehungen, um uns gegenseitig helfen zu können. Mich hat eine Schwester angesprochen nach dem Konzert, was wir hier hatten, und hat gesagt, es war so toll, dass der August den Punsch da gemacht hat. Und sie hat mir einige Tipps gegeben, warum das so toll war. Und das habe ich von der Seite noch nie gehört. Und das ist was Tolles, wenn wir uns gegenseitig positionieren können. Und da bin ich unheimlich dankbar, wenn wir uns gegenseitig auch in Frage stellen können oder die Frage stellen können. Das, denke ich, auch ist ein ganz wertvolles Geheimnis unserer Gemeinde, dass wir das auch in Zukunft tun. Ja? Philipp, ein ganz lieber Freund von mir, ihr glaubt es nicht, aber wir zoffen uns manchmal ganz schön. Aber lieb. Ja? Und wisst ihr was, das stärkt unsere Beziehung, weil wir haben unterschiedliche Ansichten zu unterschiedlichen Themen. Ja? Und das bringt uns nicht auseinander, sondern bringt uns näher zusammen. Und das ist etwas ganz Wertvolles. Wenn wir das annehmen, wisst ihr, dieses Zurechtweisen, das hilft mir mehr als soaking, soaking, soaking. Weil das Zurechtweisen bringt mich in eine Position, wo ich einfach festen Boden unter der Füße habe und ich brauche nicht immer einen warmen Körper, um mich wohlzufühlen, sondern ich weiß, hier habe ich festen Boden und es tut mir gut. Das heißt, die praktische Umsetzung dieser Dinge, wenn wir von Gott zurechtgewiesen werden, sind der Schlüssel und das Geheimnis dafür, dass es auch zu einer Transformation kommen kann. Weil ohne unser Einverständnis, ohne unsere Positionierung im Gehorsam an die Stellen Gottes, werden wir nicht transformiert werden, wenn wir jetzt mal dieses neue charismatische Wort auch hier bei uns einsetzen. Das heißt, wir haben keine Zeit, auf beiden Seiten zu hinken. Die Bibel, die ist radikal, das heißt, sie fordert eine Entscheidung von uns. Sie sagt, hey, das Leben besteht aus Himmel oder Hölle. Das besteht aus Rebellion oder Gnade annehmen. Und die Zeit auch für Christen, wo wir sagen, ja, ein bisschen hier und ein bisschen hier, das funktioniert nicht. Wir müssen anfangen, Dinge umzusetzen. Ja, ich habe mit Bärbel gesagt, wenn es bei uns gut kommt, sind wir hier auf der Erde noch 20 Jahre oder vielleicht auch ein bisschen, wenn es wirklich gut kommt, aber dann ist es vorbei. Und es gibt kein Reset. Es gibt keine Reinkarnation. Es gibt nicht nur mal nochmal starten und Gott wird schon nochmal ein Auge zudrücken, sondern das, was wir hier abliefern, das ist das, was am Schluss natürlich auch vor Gott steht. Und deshalb brauchen wir klare Unterscheidungen auch in der Wahrheit, dass wir sagen, August, das ist die Wahrheit. Ja? August versteht es, weil als Feuerwehrmann, wenn da oben am sechsten Stock jemand runterschaut, dann gibt es klare Anweisungen, wie der in das Sprungtuch reinspringen muss. Ja? Und da steht August nicht unten und sagt, hey, ich gebe dir mal da einen Tipp. Sondern da gibt es einfach klare Anweisungen, weil es geht um Leben und Tod. Und bei unserer Sache in der Gemeinde, ich sage euch Freunde, es geht hier nicht um ein Kirchenspiel, es geht hier nicht um ein bisschen Gemeinde bauen, es geht um Leben und Tod. Und zwar von vielen Menschen in Zuffenhausen und drumherum, auch außerhalb. Das heißt, wir machen eine Entscheidung, wenn wir von Gott zurechtgewiesen werden. Und Paulus spricht ja hier bei den Römern, er spricht ja zu gläubigen Menschen. Er spricht nicht zur Welt. Er spricht zu Menschen wie dir und mir. Das müssen wir wissen. Und Paulus spricht hier vom Körper in Römer 12. Er sagt, dass wir unsere Körper hingeben als Gott, wohlgefälliges, heiliges, lebendiges Opfer. Warum spricht Paulus eigentlich nicht vom Herz? Weil Paulus genau gewusst hat, das Herz ist das Erste, was wir hingeben. Und auch bei einer Entscheidung, wenn wir uns für Jesus entscheiden und Buße tun, sagen wir, Herr, ich gebe dir mein Herz. Aber die Umsetzung, die eine körperliche Auswirkung zur Folge haben muss, das ist ein anderer Weg nochmal, das ist ein längerer Weg. Und es ist eine Entscheidung, ob wir Jesus unser Herz geben oder ob wir unseren ganzen Menschen ihm zur Verfügung stellen. Und oft habe ich in Predigten gehört oder in Aufrufen von Predigern, die haben gesagt, mach Gott zu der Nummer eins in deinem Leben. Habt ihr schon mal gehört? Ja, mach Gott zu der Nummer eins. Und ich stelle mal die Frage, ja, was ist dann die Nummer zwei? Weil Gott lässt keine Nummer zwei zu. Gott macht die ganze Latte runter. Er ist alles in unserem Leben oder er hat nur einen kleinen Teil und es funktioniert nicht. Das heißt, mein Körper, meine Emotionen, meine Entscheidungen, meine Reaktionen soll ich zur Verfügung stellen. Weil was nützt es denn, wenn mein Herz Gott hingegeben ist, es aber keine Auswirkung hat auf meine Sprache? Und Paulus, der Jakobus, der sagt es ja, er sagt in Jakobus 1, Vers 26, ich glaube, ich habe euch die Bibelstellen auch aufgeschrieben, ja genau, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Das heißt, unsere Sprache, wie wir mit unserem Körper, mit anderen sprechen, ist ein Unterscheidungskriterium, ob unser Gottesdienst funktioniert oder nicht. Und es geht dann noch weiter. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Das heißt, der richtige Gottesdienst findet dort statt, wo wir das tun, was Gott durch unser Herz, durch unseren Körper tatsächlich transferiert in die Gesellschaft. Nicht, dass wir hier eine Versammlung haben, wo wir sagen, na, Dominik hat aber einen tollen Lobpreis gemacht heute. Sondern der richtige Gottesdienst ist unsere Herzenseinstellung, die zurechtgebracht wird und die dann die entsprechenden Dinge tut. Dass wir wissen, den Müden durch ein Wort aufzurichten, das geknickte Rohr nicht abzubrechen, den glimmenden Docht nicht auszulöschen. Das sind die Auswirkungen, die wir tun sollen in der Gesellschaft. Das ist ein richtiger Gottesdienst. Es ist nicht sehr attraktiv, Witwen oder Waisen zu besuchen. Ja? Das ist nicht attraktiv. Da kannst du auch keine Werbung mitmachen. Aber genau das ist der Punkt. Die kleinen, verborgenen Dinge, die sind bei Gott kostbar. Und da geht es los. Wenn wir auf das Wort Gottesdienst zu sprechen kommen, dann sprechen wir ja von Latreia. Im Neuen Testament wurde Gottesdienst immer mit dem Opfer in Verbindung gebracht. Es gab bei den Juden keinen Gottesdienst ohne Opfer. Ja? Gottesdienst und Opferung, das war ein Ding. Und wir sehen in Römer 12 und auch in Hebräer 9, sehen wir, dass sich der Gottesdienst, der wahre Gottesdienst, immer um das Opfer handelt. Und früher war das eben dieses Lamm, was geopfert wurde, oder der Stier, oder die Ziege, oder die Taube. Und unser richtiger Gottesdienst muss sich immer zentral um Christus, das Kreuz, das geschlachtete Lamm drehen. Das muss der zentrale Punkt unseres Gottesdienstes sein, in unseren Herzen daheim, hier in der Gemeinde. Und glaubt nicht, dass nur im Brothaus in der Christuskirche Gottesdienste stattfinden. Die Gottesdienste finden bei uns im Wohnzimmer statt, die finden bei uns im Schlafzimmer statt, die finden bei mir im Auto statt, wenn ich Gott preise. Jeder meiner Atemzüge soll Gott verherrlichen. Das ist Gottesdienst. Und wenn wir das sehen, dann sehen wir auch, dass Christus der Mittelpunkt in allem sein muss. Paulus spricht hier davon in Römer 12, dass wir uns heiligen sollen, dass es geheiligt ist, dieses Opfer, ein abgesondertes Opfer. Und wenn Gott eine Eigenschaft hat, die kein Mensch je richtig erfassen kann, dann ist es die Heiligkeit. Und die Frage nach der Heiligkeit ist doch, bei Gott ist etwas, Gott ist so abgesondert von allem Menschlichen, ist so heilig, dass wir das nicht erfassen können. Und Gott möchte auch, dass wir uns absondern. Und diese Heiligkeit möchte Gott, dass wir sie in unserem Leben sehen. Die Frage, die ich zum Schluss stellen will, was kann uns dazu bringen, dass wir das wirklich tun, unsere Leiber, unseren ganzen Menschen als Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben an Gott. Es gibt eine Lösung. Kannst du den Anfangsvers nochmal reinblenden? Römer 12, Vers 1. Da steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Freunde, wenn wir nicht die Barmherzigkeit Gottes erkennen, verstehen, und in ihr immer mehr leben, werden wir es nicht schaffen, unsere Leiber hinzugeben. Nur durch die Barmherzigkeit Gottes haben wir einen Zugang. Und dieses Wachstum an Hingabe in deinem Leben, weil es ist ja ein wachstümlicher Prozess, der geschieht nicht einfach am 5. Januar 2020. Da kann er losgehen, aber dieser wachstümliche Prozess, das zeigt sich, wie sehr wir uns dieser Barmherzigkeit Gottes hingeben. Der 1. Petrus 1, Vers 3 sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ohne die Barmherzigkeit Gottes gibt es keine Wiedergeburt. Ohne die Barmherzigkeit Gottes kommen wir nicht in diese Position. Und wisst ihr, was mich erstaunt hat? Dass sogar Jesus diese Barmherzigkeit selber lernen musste. Hebräer 2, Vers 17. Möchte ich euch vorlesen, das haben wir nicht auf der Folie drauf. Daher musste Jesus in allem seinen Brüdern gleich werden, also uns gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Und wir denken oft, ja, Jesus ist gekommen als Mensch und der hat es einfach so durchgezogen, weil er war ja Gottes Sohn. Nein, Jesus musste Dinge lernen. Im Hebräerbrief lesen wir auch, dass Jesus durch das, was er gelitten hat, gehorsam gelernt hat. Er war gehorsam gegenüber Gott, aber dieser menschliche Faktor, zu leiden als Mensch, zu verstehen, wie kaputt die Menschheit ist, das konnte Jesus total verstehen, als er selber Mensch war, weil er seine eigene Unzulänglichkeit als Mensch gesehen hat. Die große Frage, die ich Jesus mal stellen würde, wenn ich mal vor ihm stehe, ich sage, Jesus, du warst ja Zimmermann, ja? Was hast du denn gesagt, als du das erste Mal so richtig deine Hand eingequetscht hast zwischen zwei Balken? Ja, hat er gesagt, gelobt sei Gott, ja, als das Blut runterlief. Ja, weil die Bibel sagt, er hat in allem gelitten wie wir. Als hat Jesus auch so einen 5 cm Spreißel mal im Fuß gehabt. Jesus hat sicher auch mal Zahnweh gehabt, weil in allen Schmerzen wurde er genauso versucht wie wir. Was hat Jesus damit getan? Er hat es durchlitten, dass er Barmherzigkeit lernte. Wenn wir in dieser Beziehung zu Gott wachsen, in dieser Hingabe, dann erleben wir auch das, dass unsere Autorität im Glauben wächst, dass wir in der Hingabe mehr Zugang, mehr Autorität haben bei Menschen, die Jesus suchen. Wir wollen zum Schluss der Predigt einen Vers lesen und wollen mit diesem Vers dann auch zum Abendmahl gehen. In Hebräer 4, Vers 16, da heißt es, darum schreibt der Verfasser vom Hebräerbrief, weil Jesus Christus alles getan hat, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wir wollen mit einem Geist der Hingabe, der unsere Herzen bewegt, wollen wir auch zum Abendmahl gehen. Wir haben das heute so gemacht, dass wir Abendmahl rechts und links vorne dann aufgestellt haben. Wir haben Brotkörbchen da und wir haben auch auf jedem Tisch 4 Gläser und haben Traubensaft da. Und wir wollen dann jetzt zum Abendmahl gehen. Dominik wird uns auch etwas spielen und wir stellen uns darauf ein. Wenn du Sünden begangen hast, dann bereinig die vor dem Herrn. Wenn du ein unklares Verhältnis mit jemand hast oder bitter bist oder etwas aufgeräumt wird, dann geh hin und bereinig das. Komm nicht zum Abendmahl mit schmutzigen Händen, sondern mit einem gereinigten Herzen. Und Vater, wir danken dir für das Opfer, das geschlachtete Lamm, das Jesus Christus ist für uns. Und wir danken dir, dass wir mit Freimut zu dir kommen können und mit Freimütigkeit auch dir sagen können, Jesus, all unser Versagen, unsere Kümmerlichkeit, unser Unwillen, das legen wir auf den Altar. Und hilf uns bitte, dass wir auch unsere Leiber, unsere Herzen, alles, was wir sind, auf den Altar legen, dass du es als lebendiges Opfer nimmst. Und Jesus, wir beten für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinde sind, die die Wahrheit schneidet in gerader Linie und wo du dich verherrlichen kannst in jedem Bereich. Und so segnen wir jetzt jeden Einzelnen, der das Mahl nimmt, dass er ein Teil deines Leibes ist, der aufgebaut wird zu einem Zeugnis für die Welt. Und so segnen wir das Brot und den Wein in deinem Namen. Du sagst, nehmet, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und nehmet, das ist der Kelch des neuen Bundes, meines Blutes, das für euch vergossen wurde. Und tut, so oft ihr das tut, verkündigt ihr den Tod des Herrn, und das wollen wir tun. Danke für deinen Segen. Amen.